Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Where people do not know how to apply for jobs online, or they give away their information because they think they won a prize and then people get access to their bank accounts and steal their money. That for me illustrates the digital divide. In Europe, you can take the technologies and you already go a step further asking what is ethical or unethical. But we need to do the basic on education level. It's a luxury to discuss dating apps.
Über dating apps zu diskutieren ist Luxus. Das sagt Rachel Fischer, eine Wissenschaftlerin aus Pretoria. Ihr Fachgebiet? Information Ethics. Worum es dabei geht und was das mit Dating-Apps zu tun hat, das erfahrt ihr hier in den nächsten 60 Minuten auf Micro Europa. Mein Name ist Judith Bauer, herzlich willkommen. An der Uni Tübingen gibt es das Internationale Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, das IZEW. Ca. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dort, mit Büros im Verfügungsgebäude auf halbem Weg zwischen Brechtbau und UB. Ihr Schwerpunkt ist die interdisziplinäre Forschung zu ethischen Aspekten der Wissenschaft. Es geht also um die Frage, welche Forschung ethisch sinnvoll ist und wie man mit den Ergebnissen verantwortungsvoll umgehen kann. Technologie und Informatik sind zum Beispiel Forschungsbereiche, an die sich heute ethische Fragestellungen anknüpfen. Rachel Fischer ist Expertin auf diesem Gebiet, der Informationsethik. Im Juni 2018 war sie Gast am IZEW und hielt einen Vortrag. Sie lehrt und forscht eigentlich an der Universität von Pretoria in Südafrika. Dort gibt es ein ähnliches Forschungszentrum wie in Tübingen, nämlich das African Center of Excellence for Information Ethics, das verschiedene Bereiche vereint. Aus der Informatik und Informationstechnologie, Philosophie und Politik kommen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eine von ihnen ist Rachel Fischer. Im Sommersemester war sie zu Besuch an der Stuttgarter Hochschule der Medien und hatte es also nicht weit nach Tübingen. Ich konnte sie daher vor ihrem Vortrag zu einem Interview treffen und habe mit ihr über ihre Forschung gesprochen. Ihr hört gleich über die Sendung verteilt eine gekürzte Fassung unseres Gesprächs, das wir auf Englisch geführt haben. Ich bemühe mich, die Inhalte jeweils knapp auf Deutsch wiederzugeben und hoffe, dass so alle mitkommen. Es ging um das Thema Ethik in den Informationswissenschaften allgemein und dann auch um konkrete Beispiele aus der Praxis, die die Veränderungen in diesem Bereich ganz gut illustrieren. Wir haben außerdem über politische Dimensionen von Rachel Fischers Arbeit gesprochen und über die unterschiedlichen Problemlagen in Mitteleuropa und Südafrika. Zuerst habe ich mir ganz allgemein erklären lassen, worum es bei Information Ethics eigentlich geht.
Information ethics seeks to critique, analyze, understand everything that has got to do with the information life cycle and also everything related to information and communication technologies. So if you consider the information life cycle, it's got to do with the information that you collect, what you read, what you write, how do you write electronically on paper, how do you digitize the information that you work with? How do you access it? How do you share it? So if you consider social media, social networks, what platforms are you using? How safe and how secure are you? And then also, how do you dispose of information, or how do you dispose of ICTs? So there we consider aspects of, for example, green environments, e-waste, etc. So we all have mobile devices, no matter where we are, developed world or developing world. So information ethics is applicable to mobile devices and it's applicable to research. So literally every sphere of life.
What did you say, information life cycle? Does it concern the life cycle of data?
So if you imagine a natural life cycle, if you consider, let's look at the environment, you have an animal being born and eats certain vegetables, and then you get another animal that eats other animals, a carnivore, and they die, they go into the ground and the cycle continues. So we are working on an information life cycle. So the entire process, if you consider aspects of data, data can be collected and assigned meaning in terms of writing or analysis, what it is you do with that information. Are you writing a book, an essay, an assignment? Are you recording something and making it available as an audio file? Or are you posting an image online? So it can be in various formats that's made available, and it can be used in different ways as well.
Bei der Informationsethik geht es also um etwas, was Rachel Fisher den Lebenszyklus von Informationen nennt. Wir produzieren Daten, verbreiten sie, nutzen sie und wollen sie irgendwann wieder loswerden. Sie vergleicht das mit Kreisläufen in der Natur, angewandt auf ICT, also Information and Communication Technology. Eine Besonderheit im südafrikanischen Diskurs, sagt Rachel Fisher, ist der Unterschied zwischen dem theoretischen Zugang zu Informationen und ihrer tatsächlichen Erreichbarkeit.
From a South African perspective, we focus a lot on the difference between access and accessibility, because there's a difference between the two. You might have access to certain information or to certain infrastructure, but if it is not accessible, for example, if it's not affordable, or for example, you are in a wheelchair and there are only stairs into the library, you have access to the library, but it's not accessible anymore. So if we consider the information life cycle, we try to underscore that there are various elements that form part of this life cycle to ensure that it is just and equal and fair for everybody to use and to collaborate on, and that it is open for participation, equal participation. But we must also remember when we consider all these aspects that there must be an element of responsible use also.
That actually sounds like a political discussion or something that politicians could be talking about as well.
Yes, and you know, I think it does set the scene for what it is here at the International Center for Ethics here at Tübingen University, what they do, why it is so important, and why this platform for this discussion is becoming ever more relevant, even for the African Center of Excellence for Information Ethics and the International Center for Information Ethics. Because if we worked in the past on information ethics or writing books and doing seminars, it was within the realm of library or information sciences. But suddenly this discussion is becoming more applicable due to big data, artificial and intelligence, autonomous and intelligent systems. So you're looking at drones, you're looking at smart identification systems. If you consider immigrants coming in, how do we identify them? We are looking at social media, data protection, the General Data Protection Regulation Act here in the Europe. So it has become a political discussion because once again, we are all working with technologies, and those that have the means, the power, the money and the influence have the ability to control who has access to this information and what they do with it. So by acknowledging the different elements, political, social and educational, we do have a major responsibility to have these discussions on information ethics.
In academic terms, this sounds like a very interdisciplinary field, having information and ethics in one term. Do you work together in an interdisciplinary way?
Yes, we definitely do. So, for example, my own background is not in information science. I studied English literature, ancient Greek history and mythology and philosophy. So I did work, became involved with the information science department at the University of Pretoria in 2010. And systematically, having had a philosophy background and a German philosophy background, I could work with information sciences and what they were doing in terms with information ethics and start collaborating with them on that. But because my background was different and because I also worked within business and professional ethics, you start seeing how applied ethics is applicable in different disciplines, because you get ethics of medicine, ethics of law, business ethics, for example, etc. So you cannot be a purist in this sense anymore when you consider information ethics. I actually believe that if you do have a diverse background and diverse experience, you can add much more value to this field.
In ihrer Arbeit erforscht Rachel Fischer also unter anderem, wie gleich oder ungleich der Zugang zu Informationen verteilt ist. Aus internationaler Perspektive wird die Diskussion zunehmend politischer. Während es in ihrem Forschungsfeld früher um Informations- und Büchereiwissenschaft ging, verhandelt die Informationsethik heute gesellschaftlich brisante Fragestellungen. Datensicherheit, Social Media, künstliche Intelligenz. Das sind Themen, die uns inzwischen jeden Tag beschäftigen. Die Forschungsgruppen sind interdisziplinär und vielfältig. Und das findet Rachel Fischer gut so. Ihren eigenen akademischen Hintergrund könne sie dort sehr gut einbringen. Der ist überraschend uninformatisch. Sie hat englische Literatur studiert, altgriechische Mythologie und Philosophie. Ihre Erfahrung im Bereich Wirtschaftsethik helfe ihr dabei, interdisziplinäre Anwendungsbereiche für Ethik zu finden. Nach einer kurzen Musikpause geht es weiter mit unserem Gespräch über die Probleme des sogenannten Digital Divide. Für die Sendung hat uns Rachel Fischer Musik von einem südafrikanischen Künstler empfohlen, die wir gerne spielen. Hier kommt Jean Sannon mit My Angel.
An eye on your life, and did you know there's no danger when you have an angel in your life? Find the truth and believe it. That's all we have to do in our short
it's
In preparation for this interview, I read about the global digital divide. Can you tell me something about that?
Wow. Okay. Well done on that. Yes. So what I have found in terms of the difference between South Africa and Germany, and yes, this is a sweeping statement. It's very broad. But just to illustrate to you my experience with digital divide or global digital divide is, for example, in Germany, the discussions I've had with people in a similar field as I am, they are looking at research in terms of intelligent toys, you know, toys that have some artificial embeddedness so they can connect to the internet, for example. Or there are discussions on dating apps like Tinder. So what is the information that's made available on you and tracking and privacy, etc. But our focus with our center in South Africa, I already mentioned this whole thing about access and accessibility. But what we do is working with South African government is going into rural areas in South Africa and doing basic literacy training, not just digital literacy training, but information literacy training, where people do not know how to apply for jobs online. They do not know how to create an email account. They do not know how to set a password code on their cell phones. Or they give away their information because they think they won a prize and then people get access to their bank accounts and steal their money. So due to the high unemployment rate and poverty rates within South Africa, we feel it's our responsibility to at least raise awareness on advantages and disadvantages relating to technologies that are applicable in that context. And that for me illustrates the digital divide. In Europe, let's say developed world, you can take the technologies and you already go a step further asking what is ethical or unethical. But we need to do the basic on education level. It's a luxury to discuss dating apps or drones or autonomous weapons and systems in South Africa. Yes, it's still applicable, but that's not where the need is. So if we consider the global digital divide is the reality that there are communities and countries that are much more developed than those that are not. And if you're looking at high levels of unemployment and poverty within a country, their first responsibility would be to address the basic needs of that society. So looking at jobs, water, food, and houses. And then only can you look at the higher level of needs, if you were to consider Maslow's hierarchy of needs.
Wenn sie sich mit Kollegen unterhält, die zum Beispiel in Deutschland im gleichen Bereich arbeiten wie sie, stellt Rachel Fischer fest, dass man sich hier mit ganz anderen Problemen beschäftigt als in Pretoria. In Deutschland geht es um Spielsachen mit künstlicher Intelligenz, um Dating-Apps und solche Dinge. Aus südafrikanischer Perspektive sind das Luxusdiskussionen. Was dort zählt, sind die Basics im Umgang mit Computer und Internet. In Kooperation mit der Regierung hat ihre Forschungsgruppe ein Projekt erarbeitet, bei dem sie in ländlichen Regionen grundlegende Bildungsarbeit machen. In den ärmeren Gegenden des Landes müssen Menschen erst lernen, mit Daten und Technologien sicher umzugehen, sagt Rachel Fischer. Diese Unterschiede machen für sie das aus, was man die digitale Spaltung nennt. Den Global Digital Divide oder die digitale Kluft gibt es auf nationaler und internationaler Ebene. Man kennt das in Deutschland. Manche Gegenden sind besser mit Internet versorgt als andere. Und ob man über einen Breitbandanschluss verfügt oder nicht, macht einen großen Unterschied. Oder im Bereich Technologie. Gerade an Universitäten hat man ein Problem, wenn man nicht über die richtigen Mittel verfügt. In vielen Seminaren wird einfach vorausgesetzt, dass man einen Laptop mitbringen kann. Im globalen Vergleich geht es allerdings um ganz andere Dimensionen. In vielen afrikanischen Ländern ist die Frage nicht Breitband ja oder nein, sondern viel grundlegender Internet ja oder nein. Für die wirtschaftliche und politische Entwicklung eines Landes ist der Zugang möglichst vieler Menschen zum Internet unverzichtbar. Hier sind die Unterschiede zwischen globalem Norden und globalem Süden riesig. In Entwicklungsländern nutzen etwa 40% der Menschen das Internet. In Industrieländern sind es doppelt so viele. Oft sind aber andere Bedürfnisse wichtiger, sagt Rachel Fischer. In armen Regionen geht es zunächst darum, dass Menschen satt werden und dann erst kann man sich um ihren Internetzugang kümmern. Die Kooperation zwischen IZEW in Tübingen und dem Forschungszentrum in Pretoria bemüht sich darum, einen Dialog zwischen globalem Süden und globalem Norden herzustellen und für eine gerechtere Repräsentation zu sorgen. Rachel Fischers persönlicher Schwerpunkt ist jedoch nicht die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, sondern nach der sogenannten kognitiven Gerechtigkeit. Hier geht es darum, Wissenssysteme anzuerkennen, die nicht den westlichen Formeln entsprechen.
So that is why, once again, if we consider the work that's being done with the International Center for Information Ethics and the African Center, is to ensure that there is equal participation and representation between the North in brackets and the South in brackets. And that's what we call a global North-South dialogue that must take place.
So a discussion about justice in terms of information ethics.
Definitely, exactly. We either call it social justice, so looking what is just within a social context, with information poverty or digital divide, you know, looking at fairness, equality between and amongst citizens and all communities. And then my own personal focus is something that we call cognitive justice. So that considers the role of different knowledge systems in the world. So if social justice looks at all aspects of society, cognitive justice predominantly focuses on different forms of knowledge. So it's not just saying that Western forms of knowledge are the only true and accurate ones, but also looking at more traditional or indigenous forms of knowledge that can be available in societies that are not as widely represented.
Double D, big four breasts on my baby. Triple A, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wear the work I got on your girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties were sharp. No, have I ever let you get caught? Lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. At the stove, can't believe I got her out here cooking dough.
Cooking dough.
I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong,
nothing wrong,
no, nothing wrong with the lie. Nothing wrong with another short plane ride through the sky. Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost.
Das war Lost von Frank Ocean. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle mit unserer Sendung zur Wissenschaftlerin Rachel Fischer aus Südafrika. In ihrem Forschungsbereich verbinden sich Elemente der Informatik und der Philosophie mit praktischer Bildungsarbeit und politischen Fragen. Sie untersucht nicht nur unser Verhältnis zu Informationen und Daten, sondern sie macht gleichzeitig Öffentlichkeitsarbeit für traditionelle Kulturpraktiken ihres Herkunftslandes. Hier spielt der internationale Aspekt eine große Rolle, denn mit Blick auf die kognitive Gerechtigkeit geht es auch darum, eurozentrische Perspektiven zu erkennen und abzulegen. Rachel Fischers Themen sind die drängenden Fragestellungen des 21. Jahrhunderts. Sie nimmt hier zugleich die Position einer Beobachterin ein und arbeitet aktiv daran, einen mündigen Umgang der Menschen mit digitaler Technologie zu fördern. Auch in Deutschland geht es ja gerade sehr viel um die Chancen und Probleme von neuen Kommunikationstechnologien. Mich hat interessiert, ob Digitalisierung auch in Südafrika ein so wichtiges Thema ist. Und Rachel Fischer sieht da eine Besonderheit aus südafrikanischer Perspektive. Neben all den Fragen, die in Bezug auf Digitalisierung auch für Deutschland relevant sind, also zum Beispiel Datensicherheit, Veränderungen in der Arbeitswelt oder künstliche Intelligenz, gibt es einen zusätzlichen Aspekt der Digitalisierung, der für Südafrika besonders positiv ist. Der hat mit der starken mündlichen Tradition des Landes zu tun. Für diese Tradition ist das Internet eine Chance, das gesprochene Wort festzuhalten und zugänglich zu machen. Was bisher vor allem mündlich weitergegeben wurde, ist jetzt auch über den Computer verfügbar. Traditionelles medizinisches Wissen zum Beispiel oder Erzählungen. Hier geht es auch wieder um die Frage der kognitiven Gerechtigkeit.
So in Germany we talk a lot about Digitalisierung, the changes in information technology. That is something that African countries talk about too, but in different matters.
So it's definitely something that we talk about in South Africa and within African countries. Having had experience within the information science field and having worked extensively with representatives across Africa, I can definitely say this is really important. And it's important on two levels. First of all, it is making sure that information is available online and that the users, either the community or the students or the academics, for example, have access to that information online. So not everybody might have access to the actual books within the library, but now they can access it online, which is one good aspect of digitalization. On the other hand, what digitalization in Africa seeks to do is to ensure that there are digital footprints available of texts, because Africa has a very strong oral tradition. So many of our medicine or our literature or our stories might not be written down. So it's a way of capturing what is known and making it available digitally. It's by motivating that it's also a valid form of knowledge, even if it is just oral. But to make it more widely accessible, we want to make it available online.
Giving this tradition a different stand by giving it a different way of distribution?
Yes. So if we don't want to change the tradition of orally telling stories or sharing information in terms of medicinal treatments or of lore. But if it's available online, we give an opportunity to other audiences to also be aware of what is being told in Africa, what is being experienced and researched. Because if you consider, once again, as a sweeping statement, what is it what we generally view as well-known or as popular? It is something that is marketed widely. It is something that's very visible. So, I mean, we all know American pop stars and celebrities and politicians, for example. We are less aware of pop stars and celebrities or politicians in other areas of the world, for example, India or Africa or even South America, for example. And if we can make that information more visible online, then we can start boosting that awareness. So then we can't just say, well, there's nothing valuable coming from Africa, because now we know there are valuable things because it is being digitalized, it is being made accessible, and it's being represented. So that's what we are trying to do in terms of promoting voices from the global south. It's by saying that we have something to say and it is interesting.
Mündlich weitergegebenes Wissen ist jetzt digital abrufbar und erhält so mehr Sichtbarkeit und Zugänglichkeit. Ein größeres Publikum kann darauf zugreifen. Für Rachel Fischer ist das ein großer Vorteil der Digitalisierung. Mehr Informationen sind online und mehr Menschen können sehen, welches Wissen aus Afrika kommt. Von einem praktischen Beispiel für die Innovationskraft der Unternehmen in Südafrika erzählt Rachel Fischer nach einer kurzen Musikpause. Wo Strom aus der Steckdose knapp ist und Batterien zu teuer, hilft Solarkraft. Für welches Projekt genau? Das erfahrt ihr in 3,5 Minuten nach Lily Allen und Mark Ronson und dem Coversong Oh My God.
Exactly does it work? I mean, what is the practical aspect? Is it an educational thing to get the people to be more independent with hardware or and software? Or what is it about? What do you do exactly?
So different people might have various approaches. I think in general what we are finding in Africa, because we have interesting challenges, people tend to be very innovative. And there are interesting stories of entrepreneurs that, you know, find mechanisms for technology that suit our environment. For example, in South Africa, in the Western Cape, there is the National Institute for the Deaf. And they've worked on projects for people that have hearing impairments. So you get a device that can load the battery for your hearing device. But so you have to plug it in and charge it. But many of the communities do not have access to electricity in the rural communities in South Africa. So now you get a device that you can add batteries into the device to charge your hearing aid. But many of the communities in Africa do not have the money to buy batteries because, I mean, food and education or clothing comes first. So what the National Institute for the Deaf has done was to develop a charging mechanism that can be charged using solar power. So now the communities, if they're very rural, can just put the device outside and it can charge. Just something in that manner that they found that is innovative.
Das ist also ein Beispiel dafür, wie in Südafrika eigene Ressourcen genutzt werden, um die Schwierigkeiten der Umgebung zu umgehen. Solarkraft für die Hörgeräte von Menschen im ländlichen Südafrika. Rachel Fischer selbst beschäftigt sich viel mit Bildung. Sie erzählt von einem Projekt, bei dem sie mitgearbeitet hat. Die südafrikanische Regierung verteilte Smartphones und Tablets an Schulen und sorgte außerdem für mehr öffentlich zugängliches WLAN in den Städten. Grundsätzlich eine gute Entwicklung. Aus Sicht von Rachel Fischer fehlt dabei aber ein entscheidendes Element: eine Anleitung, wie die neuen digitalen Möglichkeiten genutzt werden können. In Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das ein praktisches Training anbietet, lehrt Rachel Fischers Gruppe jetzt den theoretischen Teil, also Regeln und Sicherheit im Umgang mit digitaler Technologie. Wie bei einem Führerschein, sagt sie. Nach dem nächsten Gesprächsteil hört ihr noch einmal Gene Sennen, diesmal mit seinem Song Goodbye Miss Thunderstorm.
Our own focus is looking at education. The reason being is the South African government wanted to engage in a project of rolling out mobile devices, laptops, to schools across South Africa. But they wanted to roll out and implement all these devices without doing the training on the advantages and the disadvantages of these devices. Now, in a simultaneous process, many towns and cities in South Africa now have open Wi-Fi, which means children and adults, of course, can connect to the internet on their mobile devices. So how easy is it not for a child then to go and access, let's say, pornography on their cell phone because they've got the device, they've got the access. But is it good for them? Or even is it bad for them? If they don't know and if we don't do the awareness, you know, you're contributing to a society that does not have ethical principles to help guide their decision making. So another way that we illustrated is that we are working with other organizations that do the actual ICT skills training. So working with the hardware. They do the driver's license. So how do you go and drive a vehicle? We do the learner license, the one that you do, that you test the theory of what are the road rules, how are you safe, how are you secure, to prepare them so that when they use these technologies, at least you have a platform from which you can base your decisions on. So it's almost like fostering a general sense of ethical awareness. Thunderstorm.
life for living.
What role do big companies and also developmental aid programs play?
I want to be quite blunt with it to say that it's not enough. There is a lot of speak going on, but not much is really being done on where we need the help. We've been trying to work with big organizations such as USAID or Intel, Bill and Melinda Gates Foundation, for example, because we need more resources to continue with our education and awareness programs. And they just, I don't know, they're not interested. Maybe they are looking at other issues concerning health concerns internationally, medical, maybe the actual design and development of IT. But ethics is not a core focus. We are seeing a change in around the end of 2017 and 2018, thanks to, I would say, this whole thing about autonomous and intelligent systems, because suddenly ethics has become easy speak for universities and companies that are looking at autonomous vehicles or the weapons, for example. And universities are implementing courses on ethics for the computer science and programming students. But I would like to see larger emphasis on actual support to companies or institutions that do research on this, such as here at Tübingen for the Institute or International Center for Ethics, at Stuttgart you get the Institut für Digitale Ethik. They also do research on this. And, you know, if we could have more resources to work together with those developing the IT systems and not just be an add-on, not just be an ethical add-on, but to be an integrated part in the process, then we can start seeing real change, I think.
Rachel Fischer wünscht sich mehr Unterstützung von Firmen und Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit. Für die Fortsetzung ihrer Arbeit brauchen sie mehr Ressourcen, aber ihre Anfragen treffen bisher nicht auf großes Interesse. Eine Veränderung in diesem Bereich sieht sie aber, seit in den letzten Jahren immer mehr über intelligente Technologien gesprochen wird. Autonome Autos, autonome Waffen, hier kommt man um ethische Fragen nicht herum. Eine Chance also für Forschungsgruppen wie die von Rachel Fischer. Es muss sich hier wirklich etwas verändern, sagt sie. Ethik kann nicht länger nur ein netter Zusatz sein. Sie muss bei der Entwicklung von Technologie ein integraler Bestandteil werden.
The topic of information ethics, it seems to me to be at the heart of problems when it comes to digitalization, to questions of hate speech also, social media problems and all that, that is like viral right now. How come that this topic of or the tool of information ethic isn't more well known, more widespread?
That's also my question. I wish I knew, and that makes me very grateful to be within this field, because we have worked at least in Africa since 2007 very hard on this, internationally with the International Center since 1999. And I know some of these discussions have started already back in the 1970s, 1980s. So a lot of the work has been done. And now everybody is saying, hey, but wait, ethics is important. luckily we can give some of those answers, or at least give some of the mechanisms to help with these processes. But I don't know why isn't it more visible? Once again, I think it's because funding goes a lot into the tangible aspects, to those designing the vehicles, the weapons, the technology, the systems. People aren't considering the human or the ethical aspect part of the design. And that's where the thinking must change. But the work that we do looks at issues of fake news, alternative facts, you know, the whole Trump discussion and Trump debates, social media on privacy, the GDPR also on privacy and informed consent. If we look in South Africa, we work a lot on the blurring of lines between hate speech and freedom of expression. Because to what extent do you have the right to voice your opinion if it contravenes somebody else's right to practice their religion or their sexuality, for example? So, you know, I would have liked to advocate that this is something that must be taught from school level. And that's what we have done in South Africa. We call it digital wellness, how to be well in a digital society. So we've developed modules, training courses to be presented at primary school level, secondary school levels, or high school, I don't know what you call it here. We've developed training programs to deliver on community level, community workshops. So if you're unemployed or you have a job but you want to play a role in the community, you can take our books, you can download it from the internet, it's free. You can tear off the cover, put on your own cover, and go and present it. Or integrate it within your existing school curriculum. We've also developed a tertiary curriculum to be implemented at universities. This was specifically designed to be implemented across Africa, but it has an international foundation and a formulation because we've worked with international researchers when we developed this school or university curriculum. Because I mean, in the end, I think education is key. It's not just making people aware, but if you go and teach and lecture students on this, one day they will graduate, go and work somewhere, and hopefully they've retained some of those, what they've learned and implemented in the work environment. They will marry and have children at some point, and hopefully they will teach their children about those aspects. So you need a long-term vision for this in order to be realized. But I really hope it does become more visible and more popular, not just a plug-in.
Hier wiederholt Rachel Fischer ihren Wunsch von zuvor. Informationsethik soll kein Anhängsel der Technologie bleiben, sondern von Anfang an mitgedacht werden. Je mehr ich in der Vorbereitung auf das Interview zum Thema Information Ethics recherchiert habe, desto mehr habe ich mich darüber gewundert, dass mir der Begriff vorher neu war. Die Schwerpunkte des Fachs sind doch genau die Themen, die uns jetzt immer mehr beschäftigen. Der sichere Umgang mit Daten, die Chancen und Schwierigkeiten einer Welt, in der sich immer mehr digital abspielt, die Auswirkungen auf Journalismus und Pressearbeit und die politischen Dimensionen von digitaler Öffentlichkeit. Antworten gibt es darauf noch nicht. Und eigentlich braucht man genau das, Information Ethics. Warum also ist das Fach nicht bekannter? Das habe ich Rachel Fischer gefragt, doch sie kann es sich auch nicht erklären. Sie ist dankbar, ihre Arbeit in einem so relevanten Feld machen zu dürfen, das es übrigens schon seit den 1970er Jahren gibt. Die Grundlagen dafür, unsere Probleme des Jahres 2018 zu lösen, sind also schon gelegt. Leider geht die finanzielle Förderung mehr in die Richtung der greifbaren Aspekte, Design und Technologie zum Beispiel. Rachel Fischers Ansatz ist es, so früh wie möglich mit Bildungsarbeit anzufangen. Digitale Wellness nennt sie das. Kinder und Jugendliche sollen aktiv lernen, wie Wohlbefinden in einer digitalen Gesellschaft funktionieren kann. An Grundschulkinder, Jugendliche und Studierende richten sich ihre Bildungsprogramme. Aber auch für Erwachsene in Gemeinden hat sie Module entwickelt. Ihr Ausblick auf die Zukunft ist zugleich zuversichtlich und verhalten. Einerseits sieht sie immer mehr Projekte im Bereich Informationsethik. Das Thema bleibt spannend. Aus persönlicher Perspektive ist sie aber weniger euphorisch, sagt sie.
Do you have a positive outlook on the future in that terms?
Oh, definitely. I think it's really exciting. I just thoroughly hope that we get more support for the projects that we are doing. At Stuttgart University or Stuttgart Media University, they are busy working on a proposal for the Volkswagen Stiftung. in terms of developing processes of implementing ethics already, information ethics, in the design process of certain smart technologies, which I think is amazing, looking at taking agency and responsibility in the design of a process. I think by having this awareness, we will not be caught off guard in the future. I think my own outlook on the future is a lot more reserved because, you know, you watch movies like The Terminator and iRobot, and, you know, at some point we will have to question how much do we allow technology to change who we are and what it is we do. Because the more we start focusing on the agency of technology, we might not focus anymore about the agency of being human. And that is something that we need to balance. Profit can only go as far. So, you know, within the business environment, they speak about the triple bottom line, which is people, planet, profit. And I think that is something that we should still hold on to in all these different phases we are going in the development, in the design, the business processes, and in the education processes.
Ausgerechnet Filme wie Terminator oder iRobot beschäftigen Rachel Fischer, wenn sie über die technologischen Entwicklungen nachdenkt. Wir werden uns fragen müssen, wie sehr wir uns durch Technologien verändern lassen, sagt sie. Je mehr wir uns auf deren Handlungsfähigkeit konzentrieren, desto mehr könnten wir unsere Handlungsfähigkeit als Menschen aus den Augen verlieren. Wirtschaftlichkeit kann da nur ein Argument sein. In einem nachhaltigen Prozess müssten immer auch die Umwelt- und soziale Fragen eine Rolle spielen. Science-Fiction-Szenarien scheinen also auch auf Expertinnen für digitale Ethik realistisch zu wirken und etwas Unbehagen auszulösen. Allerdings hat das Gespräch mit Rachel Fischer bei mir den Eindruck ausgelöst, dass mit der Digitalisierung nicht nur Dystopie auf uns zukommt. Es gibt schon jetzt viele Forschungsprojekte dazu, wie der Wandel konstruktiv gestaltet werden kann und wie dabei die Unterschiede zwischen den Weltregionen nicht noch vertieft werden. In einer digitaleren Zukunft liegen gerade aus südafrikanischer Perspektive viele Chancen. So viel zu Information Ethics. Das war Mikro Europa für heute, hier auf der Wüstenwelle. Falls ihr mehr studentische Beiträge hören wollt, könnt ihr vieles nachlesen und nachhören auf unserer Internetseite www.mikroeuropa.de. Und auf Facebook gibt es uns auch. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Judith Bauer. Macht's gut!